Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast FAZ Wissen. Mein Name ist Sibylle Anderl.
Und mein Name ist Joachim Müller-Jung.
Wie jede Woche besprechen wir auch heute wieder aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen, die du, Joachim, uns diesmal ausgesucht hast. Und zwar geht es diesmal ein weiteres Mal um das SARS-CoV-2-Virus und ganz konkret geht es um die Impfstoffentwicklung. Darüber hatten wir ja bereits vor ein paar Wochen, am 9. September hier im Podcast gesprochen. Und damals war der Anlass gewesen, dass es einen Zwischenfall gegeben hatte bei einer Studie bei der Firma AstraZeneca. Da hatte ein Proband im Zuge dieser Studie Symptome einer Erkrankung gezeigt und daraufhin waren die Tests kurzzeitig ausgesetzt worden. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir damals trotz dieser Komplikationen relativ optimistisch aus dem Podcast rausgegangen. Die Komplikationen schienen auf nichts ganz Grundsätzliches hinzuweisen und die Impfstoffentwicklung schien im Großen und Ganzen ganz gut auf Kurs zu sein. Korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe.
Das ist genau richtig.
Vor dem Hintergrund stellt sich aber natürlich jetzt die Frage, wie ist das Ganze weitergegangen? Und tatsächlich gibt es in dieser Woche einen ganzen Schwung neuer Studien zu dem Thema und ja, insofern, wie gesagt, eine gute Gelegenheit, sich mal wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Joachim, weiß man mittlerweile, wie die Probleme bei den Phase-3-Studien einzuordnen sind und was das genau bedeutet für die weiteren Entwicklungen?
Ja, die Komplikationen, die man bei den Impfstoffen, die jetzt in der klinischen Prüfung sind, in den späten Phasen der klinischen Prüfung, die sind noch nicht endgültig geklärt. Aber AstraZeneca, das damals ja unser Anlass war, da waren zwei Patientinnen, wie man inzwischen weiß, die betroffen waren. Die Fälle werden untersucht, nach wie vor untersucht. Allerdings gehen die Studien weiter. Zwar nicht in den USA, aber in Japan, in verschiedenen anderen Ländern hat AstraZeneca, UK zum Beispiel, wo ja AstraZeneca auch sitzt und die Oxford-Gruppe, die den Impfstoff entwickelt hat, da werden die Versuche weitergemacht. Sprich, es werden die Testungen mit dem neuen Impfstoff weitergeführt und auch die Auswertung, sodass die Impfstoffentwicklung quasi ungebremst weiterlaufen kann. Es gibt inzwischen ja auch einen zweiten Fall, den wir damals natürlich nicht erwähnen konnten, weil er nämlich später aufgetreten ist, bei Johnson & Johnson. Auch da gibt es eine Unterbrechung bei diesem einen Impfstoff. Die haben ihre Arbeiten auch noch nicht wieder aufgenommen, aber ich will mal sagen, wir haben ja das Glück bei dieser Covid-Pandemie, dass wir eine Revolution erleben, nämlich so viele Impfstoffe, neue Impfstoffe wie noch nie und das in einer Geschwindigkeit und in einer Vielfältigkeit, wie man das auch in der Geschichte, in der Pharmageschichte nicht erlebt hat, in der Forschungsgeschichte, Impfstoffforschung auch nicht.
Was sind denn die Kriterien, die darüber bestimmen, ob die Studie wieder aufgenommen wird oder nicht, wenn es Komplikationen gegeben hat?
Ja, die legen natürlich die Zulassungsbehörden fest, ob das möglich ist oder nicht. Das muss beantragt werden und das wird natürlich dann weiter geprüft. Man hat Anhaltspunkte, aber man hat kein festes Ergebnis. Das, wie gesagt, wird noch weiter untersucht. Aber man will auch verhindern, weil es zu keinen weiteren großen Zwischenfällen kam und auch die kleineren überschaubar, also kleinere Komplikationen im Sinne von Rötungen beim Einstechen oder Fieber oder mal Kopfweh. Deswegen wollte man auch die weitere Studie, den weiteren Studienablauf nicht allzu stark unterbrechen. Wie gesagt, in den meisten Fällen, man hat ja da auch Erfahrungen aus vielen Dutzenden von Impfstoffstudien, allein in den letzten Jahrzehnten, weiß man in etwa, was zu erwarten ist. Und das soll ja auch Thema heute sein in unserem Podcast, weil es nämlich auch darum geht, vieles gewissermaßen vorauszudenken, gewissermaßen schon in der Erwartung bestimmter Komplikationen, die auftreten können, auch daraufhin die ganzen Studien auch zu überprüfen und zu testen.
Komplikationen medizinischer Art oder auch in Bezug auf Einsatzfelder oder?
Ja, nee, da geht es tatsächlich nur um medizinische Art. Wir sollten auch, wenn wir jetzt über die Sicherheit der Impfstoffe sprechen, auch vor allem uns darauf konzentrieren. Die Studien, die jetzt auch erschienen sind, und ich habe drei mitgebracht, werden in den Shownotes auch gezeigt, in Science Translational Medicine, in British Medical Journal und in Cell. Das sind so Überblicksarbeiten, Review, die stellvertretend stehen für eine ganze Reihe weiterer Arbeiten, Perspectives, also Viewpoints, also Meinungsbeiträge, auch die diese Woche erschienen sind, von Fachleuten zu dem Themenkomplex Sicherheit von Impfstoffen, weil natürlich in den letzten Wochen, und deswegen sollten wir uns damit heute nochmal beschäftigen, weil in den letzten Wochen doch auch durch diese politische Druck, der entstanden ist, insbesondere in den USA, einen Impfstoff früh, nämlich jetzt noch im Oktober möglichst, auf den Markt zu bringen, zuzulassen, dass das viele Immunologen, Wissenschaftler, die sich mit den Folgen auch viele Zulassungsbehörden natürlich hellhörig gemacht hat und auch für Unsicherheit gesorgt hat, eigentlich völlig unnötige Unsicherheit gesorgt hat bei allen Menschen, die darauf hoffen. Das sind ja nun alle, weil auf den Impfstoff warten eigentlich auch alle.
Das heißt, es ist dann sozusagen jetzt nochmal der Versuch, diese Diskussion in der Öffentlichkeit zu stärken, auch um politischen Druck vielleicht auszuüben und um aus wissenschaftlicher, aus medizinischer Sicht zu sagen, die Sicherheitsaspekte, die sind ganz entscheidend und die dürfen wir nicht vor dem Hintergrund des politischen Drucks aus den Augen verlieren.
Kann man das genau, so sagen? Da gab es ja auch ein Memorandum von den großen Impfstoffherstellern, die sich dazu verpflichtet haben, dass die Sicherheit und die Effektivität dieser Impfstoffe, die jetzt entwickelt werden, auch sichergestellt ist, dass die Zulassungskriterien nicht aufgeweicht werden. Und man darf auch von den Editoren der großen Wissenschaftsjournale, die sowas natürlich auch genauer sich angucken und dann auch die Publikation dann auch zu veröffentlichen haben, die ja auch das ganze Wissenschaftssystem, das das begutachtet, all die Leute haben inzwischen klar signalisiert, das geht so nicht, wie das Donald Trump insbesondere vorhatte, dass er das Verfahren quasi politisch beschleunigt. Also da ist für mich eigentlich die Luft raus. Wir werden keine Zulassung mehr sehen vor den Wahlen. Ich glaube, das steht für mich fest, nach dem, was ich gelesen habe, was man hört auch. Ich habe nochmal mit dem PAI auch telefoniert, mit dem Paul-Ehrlich-Institut, das ja die Impfstoffentwicklung beobachtet und auch die Firmen auch berät bei der Impfstoffentwicklung. Und auch die nationale Zulassungsbehörde für Deutschland ist innerhalb der EMA, der Europäischen Agentur. Und da ist für mich völlig klar, also früher als Ende November kann man eigentlich mit ersten Zulassungen, wenn es die dann schon gibt und wenn dann tatsächlich wohl in den USA, nicht rechnen. Eher schon, das ist so die Sprachregelung, eher schon Anfang 2021. Die WHO spricht inzwischen von Mitte 2021 Zulassung. Sprich, dann kommt noch die Produktion. Das dauert ja dann alles, bis das ausgerollt ist, bis genügend Impfdosen auch zur Verfügung stehen, damit zum Beispiel wir Europäer auch davon profitieren, damit andere Länder profitieren. Und das wird ja nochmal ein Thema, das werden wir sicher irgendwann mal behandeln, auch sicher später nochmal zu besprechen haben. Aber ich glaube, was viele jetzt beschäftigt, ist eben die Frage auch, bekommen wir, wenn ein Impfstoff kommt, einen sicheren Impfstoff und was bewirkt der eigentlich?
Genau, das fand ich ganz interessant, denn die Impfung, die Existenz einer Impfung, das ist ja für viele, mich eingeschlossen, so der erhoffte Endpunkt all der Probleme, die wir gerade haben, ohne dass man sich so ganz detailliert Gedanken darüber macht, was das genau heißt, also was eine Impfung leisten kann und soll. Und das wurde auch genau aufgegriffen im British Medical Journal, in dem Editorial war das, glaube ich, von Peter Doshi. Der schrieb, dass man sich als Ziel einer solchen Impfung wünscht, dass die schweren Krankheitsverläufe verhindert werden und man möchte natürlich auch weniger Tote haben, das ist ja klar so. Aber was interessant war, dass er schrieb, dass die Phase-3-Studien gar nicht unbedingt so designt sind, dass diese beiden Punkte bewiesen werden. Und das hat mich überrascht. Was heißt das genau?
Ja, das ist, und deswegen habe ich auch dieses Paper ausgewählt. Das ist ein Feature, ist gar kein Editorial. Er hat recherchiert bei den Firmen und bei den Zulassungsbehörden und hat mal aufgeschrieben, was sollen uns denn diese Zulassungsstudien, Phase-3-Studien sind Zulassungsstudien, da werden also mindestens 30.000, in dem Fall mindestens 30.000 Freiwillige geimpft, ein Teil mit Placebo, ein anderer Teil eben mit dem Impfstoff und dann wird verglichen, was bewirkt der Impfstoff, kann er tatsächlich Menschen schützen, da gibt es dann Vorgaben, was erfüllt werden muss. Und es gibt Endpunkte und die werden durch das Studiendesign der Firmen definiert. Wir haben inzwischen 10 Firmen, also sagen wir 10 Impfstoffkandidaten, die in Phase 3 sind. Wir haben insgesamt 44, das ist Stand heute, 44 Impfstoffe insgesamt, die in klinischen Studien sind. Also von Phase 1 mit 100 Probanden, Phase 2. Oft gekoppelt und dann eben jetzt die großen Zulassungsstudien Phase 3, wo wir eben 10 Kandidaten haben. Und Doshi, der Assistant Editor von British Medical Journal, hat sich mal die Protokolle genau angesehen. Die sind ja auch veröffentlicht, zum großen Teil. Nicht alle, die chinesischen Protokolle zum Beispiel nicht. Aber die amerikanischen, die europäischen Protokolle sind veröffentlicht von den Firmen. Und er hat sich gefragt, ja, was zeigt das denn dann eigentlich? Was wollen die uns zeigen, wenn sie sagen, ein Wirkstoff ist effektiv und sicher? So, und bei der Effektivität, da ist interessant, ist ja die Vorgabe der FDA, das ist die amerikanische Zulassungsbehörde, als, wenn man so will, die wichtigste Zulassungsbehörde, die wahrscheinlich auch den ersten Zugriff hat zu den Daten in USA. Die haben festgelegt, das gilt dann auch für die europäischen, dass mindestens 150 Infektionsergebnisse beobachtet werden bei diesen 30.000. Wenn die beobachtet werden, dann gewissermaßen macht man einen Strich drunter und guckt, vergleicht Placebo und eben Impfstoff und dann versucht man, dann rechnet man einfach aus, wie viele Infektionen hat der Impfstoff verhindert. Und das Ziel ist, dass es mindestens 50% sind, die vermindert waren. Also
nur.
Ja, das ist schon mal ein Punkt. Das wird für viele wahrscheinlich eine Überraschung sein. Es gibt keinen 100%igen Impfstoff. Auch bei dem allerbesten ist es nicht 100%, aber 50% erscheinen dann vielen auch schon wieder wahrscheinlich sehr wenig. Also, dass er nur bei der Hälfte der Impflingen tatsächlich funktioniert. Aber das würde dann tatsächlich schon reichen, um eines der Ziele zu erreichen, nämlich die Krankheitslast zu verringern. Das ist die Hoffnung. So, jetzt kommt aber der Punkt, was haben diese Firmen für Endpunkte festgelegt? Und da sind sie alle fast durchweg stehen geblieben. Beklagt Doshi in seinem interessanten Beitrag, sind sie alle quasi stehen geblieben bei der Infektion selbst. Also ein positiver Test nach bereits milden Symptomen, also ein Husten reicht und ein positiver Covid-19-Test reicht, um als quasi einen Fall quasi zu registrieren innerhalb dieser Testung, damit der Endpunkt erreicht ist. Und das heißt, man will im Prinzip zwar die Infektion erwischen, aber man will nicht sehen, ob dieser Impfstoff zum Beispiel tatsächlich gut genug ist, um die Krankheit zu verhindern. Um eine schwere Krankheit zu ermitteln oder gar einen Tod zu verhindern. Das werden diese Tests nicht zeigen. Wobei natürlich die Hersteller und auch das Paul-Ehrlich-Institut, mit denen ich ja gesprochen habe, natürlich davon ausgehen, wenn man eine milde Erkrankung verhindern kann, und zwar eben dann mehr als 50%, dann wird man bei mehr als der Hälfte der Patienten, der Impflinge tatsächlich erreichen, dass eben auch eine schwerere Krankheit verhindert wird. Das ist die Annahme. Die Annahme, ist plausibel, weil man das auch aus anderen, zum Beispiel Influenza-Vaccinprogrammen, weiß. So, und Der zweite Punkt.
Darf ich da noch einmal ganz kurz nachhaken? Das ist also tatsächlich auch bei anderen Wirkstoffen, zum Beispiel bei Grippeimpfstoffen, dasselbe. Oder gibt es da jetzt andere, also sind die Anforderungen jetzt andere?
Die Kriterien werden jeweils neu festgelegt. Ah, okay. Kriterien werden jeweils neu festgelegt und deswegen wird auch die Messlatte gewissermaßen für so einen Impfstoff wird sehr individuell festgelegt. Und der wird allerdings von den Zulassungsbehörden natürlich in erster Linie festgelegt und nicht von den Firmen. Die Firmen legen dann nur den Endpunkt fest. Wie markieren wir unsere Zielmarke? Wann ist das Ziel erreicht?
Aber hast du zum Vergleich mal die Wirksamkeit der Grippeimpfstoffe?
Die Wirksamkeit der Grippeimpfstoffe ist auch nicht 100%, natürlich nicht. Die ist auch sehr viel geringer als für, ich kann dir jetzt nicht die genaue Zahl sagen. Das geht auch in dem Bereich etwa. Es ist tatsächlich so, wer sich impfen lässt, der kann nicht sicher sein, nicht 100% sicher sein, dass er absolut vor der Krankheit geschützt ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn er sich impfen lässt, dass die Krankheit milde verläuft, ist sehr, sehr groß. So. Das heißt, hier geht es jetzt darum, die Krankheit zu vermeiden, milde Symptome schon zu vermeiden. Bei fast allen diesen Impfstoffkandidaten, die wir jetzt zumindest in Europa und Amerika haben, auch bei den ganz neuen RNA-Impfstoffen, ist das so, dass man das will. Was man natürlich auch erwarten könnte, und das ist gewissermaßen die zweite Messlatte, die man anlegen könnte an so einen Impfstoff, können wir denn mit so einem Impfstoff die Ausbreitung des Virus verhindern? Also kann verhindert werden, wer geimpft ist, dass er das Virus weiterträgt. Und auch das ist nicht als Endpunkt festgelegt. Das heißt also, wir wissen nicht, wenn einer geimpft ist, er steckt sich an mit dem Virus, getestet, wird dann wahrscheinlich nicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eben keine Symptome entwickeln. Aber ob er tatsächlich das Virus weiter verbreitet oder nicht, das wird in diesen Tests jetzt nicht ermittelt, nicht ausdrücklich ermittelt. Wir haben ja den Fall bei Covid-19, den interessanten Fall, und das ist die Schwierigkeit auch bei dieser Krankheit, dass viele asymptomatische Patienten das Virus verbreiten können durch Aerosole. Das heißt also, Patienten, die keine Symptome haben, verbreiten das Virus, sie scheiden es aus, dann über Aerosole beim Singen, Sprechen, Lachen, wie auch immer. So, und das ist natürlich, finde ich, schon interessant, denn da hat der Doshi meiner Meinung nach schon einen wunden Punkt erwischt. Es wird zwar spekuliert, auch das erwähnt er und das wird auch in den Gesprächen deutlich, die man führt mit Experten, dass das auch dazu führt, dass die Viruslast vermindert wird. Also ein Impfstoff sollte auch die Viruslast vermindern. Die Infektiosität der Geimpften sollte geringer sein und damit würde auch die Ausbreitung gebremst. Das ist die Erwartung. Allerdings, wie gesagt, in diesen Zulassungsstudien wird das nicht geprüft. So, das müssen wir einfach abwarten. Also auch diese Frage, ob eine Herdenimmunität durch einen Impfstoff erreicht wird, was ich ja auch immer wieder mal geschrieben habe, das wird quasi nur durch einen Impfstoff erreicht. Die wird wahrscheinlich durch einen Impfstoff erreicht, aber wir wissen es nicht. Wir können durch diese Tests diese Information nicht bekommen. Da muss man einfach auch ehrlich sein und sagen, okay, da muss man abwarten. Wie effektiv sind diese Impfstoffe?
Aber kann man sagen, dass da irgendjemand das versäumt hat, die ordentlich zu definieren, diese Studien? Oder was sagt uns jetzt diese Diagnose, dass da offenbar bestimmte Ziele, die sehr relevant sind, gar nicht so richtig adressiert werden?
Was ist da schiefgelaufen? Naja, man kann natürlich verschiedene Endpunkte festlegen. Das wird ja auch gemacht. Es wird auch so eine Studie, Phase 3, läuft ja über viele Monate, Jahre auch unter Umständen. Und manche Zulassungsbehörden fordern auch eine Phase 4, um bestimmte Informationen zur Sicherheit dann vor allem auch, aber eben auch zur Effektivität auch zu erhalten. Und das ist auch zu erwarten eigentlich, auch bei diesen neuen Impfstoffen, weil wir haben das hier mit einem neuen Erreger und neuen, zum großen Teil, Impfstoffen zu tun, also wirklich auch kategorial neue Impfstoffe, RNA, DNA-Impfstoffe, die es vorher gar nicht gab, die jetzt entwickelt werden. Hier zum Beispiel BioNTech in Mainz oder eben CureVac in Tübingen, das sind RNA-Impfstoffe, die gab es so vorher nicht. Das heißt, hier werden sicher die Messlatten hochgelegt, nur für eine Zulassung, für eine erste Zulassung, und das ist ja wichtig dann, um gewissermaßen auch eine Marktreife zu entwickeln, ist die erste Zulassung wichtig. Da werden erstmal die Messlatten etwas niedriger gehängt.
Da könnte man jetzt ja auch sagen, das ist total in Ordnung. Geht ja erstmal darum, dass es schnell geht. Wir werden das dann schon rausfinden, was diese Impfungen ganz genau bewirken. Wichtig ist ja erstmal, dass die Nebenwirkungen für uns als Patient mild ausfallen. Und das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Also die Sicherheit in diesem Sinne, im medizinischen Sinne, da wird ja wahrscheinlich ziemlich genau hingeguckt, oder?
Genau, und das ist der Punkt. Wir müssen jetzt eigentlich auch um Vertrauen auch zu schaffen in den Impfstoff, der ja gar nicht selbstverständlich ist, ne? Ist ja klar. Der ist vielleicht in Europa vielleicht höher als in USA oder in Indien vielleicht weniger hoch und in China wieder ganz hoch. Aber wenn man natürlich wirklich Erfolg haben will mit diesem Impfstoff und nicht nur jetzt pharmakologisch oder wie soll man sagen, ökonomisch Erfolg haben will, sondern wirklich die Menschen schützen will, dann muss man natürlich erstmal Vertrauen schaffen in den Impfstoff. Und das heißt, für mich auch persönlich, ich finde es wichtig, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Die Effektivität, wie gesagt, ist ein anderer Punkt. Da kann man noch nachdrehen an der Schraube. Da wird man auch sicher nicht alle Wünsche erfüllen, aber bei der Sicherheit darf es natürlich keine Kompromisse geben. Die müssen sicher sein. Deswegen sind diese Unterbrechungen, die es gab von Johnson & Johnson und AstraZeneca, die sind eigentlich ein gutes Zeichen. Die Firmen sehen das auch so. Die Hersteller, die Zulassungsbehörden, natürlich weiß auch jeder, da wird drauf geguckt, die kriegen auf die Finger gesehen. Die Sicherheit steht an erster Stelle und da ist dieses Paper aus Science Translational Medicine ganz interessant von amerikanischen Forschern, die genau die Frage gestellt haben, kriegen wir denn einen sicheren Covid-19-Impfstoff? Und die haben eine Arbeitsgruppe und aus dieser Arbeitsgruppe kommt dieser Review. Die haben sich die Frage gestellt, was könnte denn passieren an schweren Komplikationen? Lassen wir mal die leichten weg. Wie gesagt, diese Rötungen, Schwellungen, Kopfschmerzen, sowas bei der Eisstichstelle, die würde ich jetzt sagen, das sind leichte Nebenwirkungen. Die nimmt man in Kauf, die nehmen viele in Kauf und die werden auch, das wird auch passieren. Das hat man auch schon festgestellt und hat es auch schon berichtet. Ist ja klar, das kann man nicht vermeiden. Die Frage ist mit den schweren Nebenwirkungen und da haben die sich auf diese Frage immunologischer Entgleisung mal konzentriert. Und die Frage, das ist etwas, was man bei Impfstoffen ja eigentlich fast grundsätzlich erwarten kann, weil es ein immunologischer Eingriff ist. Also
aber was heißt das genau? Das klingt ja recht dramatisch.
Ja, eine Entgleisung heißt, dass das Immunsystem nicht so reagiert. Das ist von mir jetzt gewissermaßen übersetzt und auch verstärkt, zugespitzt. Aber es ist natürlich dann, wenn es passiert, auch tatsächlich eine Entgleisung. Was passiert ist bei einer Impfung, ist natürlich, dass das Immunsystem reagiert, und zwar gezielt reagiert auf dieses Pathogen, auf den Erreger. Und das will man natürlich auch. Und dass er stark reagiert, will man auch. Das haben auch die ersten Phase 1-2-Tests gezeigt. Auch sehr gute Ergebnisse zum Teil. Oder jedenfalls zufriedenstellende Ergebnisse, dass man wirklich Antikörper, dass unser Immunsystem angeregt wird, Antikörper zu produzieren oder T-Zellen zu produzieren. Da hat man durchaus bessere Ergebnisse, als wenn Menschen jetzt an Covid-19 erkranken. Das heißt also, der Impfstoff sorgt dafür, dass mehr Antikörper produziert werden und mehr T-Zellen. So, das ist also mal ein gutes Ergebnis. Jetzt muss man sich fragen natürlich, ja, wenn das mehr produziert wird und wenn das Immunsystem quasi angeregt wird, quasi aufgestachelt wird gegen den Erreger. Wir wissen gerade bei Covid-19, dass da es in den schweren Fällen oft zu wirklichen Entgleisungen kommt, zu Zytokinstürmen, zu immunologischen Hyperinflammation, zu Entzündungsprozessen, die nicht mehr zu stoppen sind. Das heißt, das Immunsystem ist eine ganz sensible Stelle bei diesem oder ist eine ganz sensible Frage, die man wirklich adressieren muss bei dieser Krankheit, weil sie mehr als bei anderen infektiologischen Erkrankungen zum Tragen kommt bei schweren Erkrankungen und weil sie einfach ungeklärt sind. Man weiß einfach über diese immunologischen Entgleisungen, die natürlicherweise bei dem Virus passieren, nichts weiß. Und jetzt ist die Frage, passiert das denn auch, wenn man einen Impfstoff gibt? Und die Gefahr, die muss man auf dem Schirm haben. Nur zum Glück hat man die immer bei der Impfstoffentwicklung auf dem Schirm. Und bei diesem bei diesen 10 Impfstoffen, über die wir jetzt dann reden, in der Phase 3, muss man sagen, da hat man die natürlich auch auf dem Schirm und man ist hat sich da auf ein paar immunologische, hat sich in diesem Paper dann auf ein paar immunologische Reaktionen konzentriert, die bei uns übrigens auch schon mal in so einem Podcast angesprochen wurden, also Antikörper, infektionsverstärkende Antikörper zum Beispiel, ADE, infektionsverstärkende Antikörper, die dafür sorgen, dass eine Infektion quasi durch die Antikörper nicht gebremst, sondern verstärkt wird. Sowas hat man bei Dengue schon mal festgestellt, bei RSV schon mal festgestellt, das ist auch ein Erkältungsvirus. Historisch, das sind historische Erfahrungen, die man hat, dass das passieren kann. Bei Dengue zum Beispiel gibt es 4 verschiedene Typen. Wenn man eine Erkrankung hat mit Dengue, mit einem dieser serologischen Typen, dann wird das Immunsystem aktiv, es bildet Antikörper. Infiziert man sich ein zweites Mal mit einem anderen Typ, dann kann es passieren, dass diese Krankheit viel schwerer verläuft und unter Umständen tödlich verläuft, weil diese Antikörper aus der ersten Infektion quasi dem Virus den Weg in die Zellen noch ebnen. So, und diese infektionsverstärkenden Antikörper sind ein echtes Problem, die muss man immer im Auge haben. In diesem Paper wird das genau durchexerziert. Und wenn ich von den Ergebnissen einfach, man kann es noch nicht sagen, aus den Tests, also den Testergebnissen, die bis jetzt vorliegen, kann man es nicht sagen, wie es, ob es sowas vorkommt bei diesen neuen Covid-19-Impfstoffen. Aus In-vitro-Tests mit SARS-1 und MERS-Viren, In-vitro heißt im Reagenzglas, weiß man, es ist möglich, theoretisch. Aus den Tierversuchen bisher hat man es nicht ermittelt. Tierversuche sind allerdings eben auch zahlenmäßig einfach begrenzt. Das heißt, man hat Erfahrung mit Tierversuchen und diesen neuen Impfstoffen, hat aber noch keine Hinweise auf infektionsverstärkende Mechanismen, welche auch immer. Es gibt unterschiedliche Mechanismen. Das ist die gute Nachricht. Es gibt keine Anzeichen. Allerdings sagen die Autoren auch, diese Ereignisse können unter Umständen sehr selten sein. Und zwar so selten, dass sie in diesen Zulassungstests mit 30.000 Probanden vielleicht gar nicht ermittelbar sind, weil sie nämlich, wenn sie alle 100.000 Fälle mal vorkommen, und wir werden ja dann erleben, dass 100 Millionen, also Hunderte von Millionen Menschen geimpft werden, dass sie dann sehr viel häufiger passieren und dann erst auch auftreten quasi, wenn das, wenn der Impfstoff bereits zugelassen ist. Und deswegen plädieren diese Autoren dafür, dass man sich etwas einfallen lässt und vielleicht auch Auflagen macht, den Herstellern Auflagen macht, eben solche Studien nach Zulassungsbeobachtung dann verstärkt vorzunehmen, mit Blick auf diese immunologischen Effekte. Und das finde ich sehr, sehr plausibel. Im Ganzen heißt das, also unter dem Strich heißt das, dass viele Sicherheitsfragen schon angerissen und in den ersten Phasen auch geklärt sind, aber einiges sich jetzt auch durch die Zulassungsstudie nicht klären lässt. Und das muss der Fokus sein dann für die Zulassungsbehörden und für die Nachzulassungsstudien, die auch von den Firmen ja auch vorgenommen werden müssen.
Gut, aber für uns als Betroffene kann man sagen, das positive Fazit ist, man hat diese Dinge im Blick und es wird alles dafür getan, eine sichere Impfung zu entwickeln und die Fragen, die bis zur Zulassung nicht geklärt werden, insbesondere in Hinsicht auf die Wirksamkeit für Herdenimmunität und die Fähigkeit, schwere Erkrankungen wirklich zu verhindern. Das wird sich dann nachher klären, aber jetzt erstmal ist der Fokus ganz klar auf die medizinische Sicherheit gelegt und das ist ja für uns tatsächlich alle ein sehr beruhigendes Zwischenfazit, was wir aber bestimmt auch in zukünftigen Podcasts noch weiter vertiefen werden. Da bin ich mir sicher, dass es da bald wieder Neuigkeiten gibt und wir das Thema nochmal aufgreifen.
Und nicht nur in Podcasts. Wir werden das natürlich auch schreiben und wir werden unsere Leser auch darüber informieren, dass was da an Ergebnissen kommt. Da wird noch einiges passieren. Deswegen, ich bin sicher, du hast recht, wir werden darüber auch hier nochmal an der Stelle und sprechen müssen.
Und steht ein arbeitsreicher Herbst bevor.
Und ein Winter.
Hoffen wir mal, dass es dann im Frühjahr schon ein bisschen näher an einer Auflösung der Krise ist, aber wir sind auf jeden Fall motiviert dabei und werden weiter alles berichten, aufschreiben und darüber reden. Heute aber ist unsere Zeit jetzt leider schon wieder rum. Danke, lieber Joachim, dass du uns diese Einblicke gegeben hast. Das war der Podcast FAZ Wissen. Wir verabschieden uns für diese Woche von Ihnen. Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben und würden uns sehr freuen, wenn das auch nächste Woche wieder der Fall wäre. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne abonnieren bei Spotify, Apple Podcast und bei allen anderen Podcatchern. Dann hoffentlich bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
Bis bald. Tschüss zusammen.